Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
Mein Name ist Jan Burgert, ich bin der CEO von Barrels.
Die Technikbranche hat ein neues Lieblingswort, Metaversum, auf Englisch Metaverse. Die Idee kommt von einem Science-Fiction-Roman. Jetzt planen Technikkonzerne eine digitale Plattform, Prinzip eine digitale Parallelwelt. Menschen sollen sich da in dieser Welt hineinbegeben, eine virtuelle Welt, virtuell arbeiten und sich eine neue Identität schaffen. Heute wird's also mega. Komm, gehen wir ins Metaverse. Herr Dr. Burkhardt, wo ist denn da der Eingang?
Da geht's schon mit der Begriffsdefinition eigentlich los. Also Sie haben es eben schon mal kurz angedeutet, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann kommt man in der Tat schnell zum Niels Stephenson. Der hat so vor 30 Jahren so einen Science-Fiction-Roman geschrieben namens Snow Crash. Und da ist eigentlich so dieser Begriff das erste Mal aufgetaucht. Also für mich ist es so, wenn man anfängt, damit sich zu beschäftigen, dann ist man da schon ein bisschen verwirrt, weil vom Grundsatz her reden wir da über eine Dystopie. Die ist anarchisch-kapitalistisch, die Strukturen sind mafiös, der Staat spielt eigentlich keine sonderlich große Rolle. Und genauso wie Sie es gesagt haben, man redet dann von Menschen, die als Avatare mit Softwareagenten in einem virtuellen Raum interagieren. Und das Bild, was da kreiert wird, ist erstmal nicht positiv. Deswegen ist das natürlich schon erstmal grundsätzlich, verwirrend, wie ich schon gesagt habe, dass man erstmal diesen Begriff sich auch entleiht, um dem Ganzen dann auch einen positiven Anstrich zu geben. Aber wenn man dann wirklich nach einer festen Begriffsdefinition sucht, dann findet man die erstmal nicht.
Mhm. Ja, Snow Crash war ja dieses Science-Fiction-Roman. Ja. Vorher gab es ja noch ein Spiel, das Habitat hieß, aus dem Jahr 1985. Und dann gab es ja ab 2003 dieses Second Life. Der eine oder andere wird sich ja noch dran erinnern. Und von 2004 bis 2008 bestand es sogar als Open-Source-Projekt, Meta-Projekt. Ja, was ist jetzt Metaverse? Vielleicht können wir uns ein bisschen rantasten mit Beispielen. Also in dieser neuen Welt leben und arbeiten, sich eine neue Identität schaffen. Der Mensch neben dem Menschen?
Ja, Sie haben es gerade angesprochen, der Herr Rossdale, das ist ja der Erfinder von Second Life, der das ja in mehreren Anläufen auch versucht hat, dann zu etablieren, ist ja dann selber zu dem Schluss gekommen, das funktioniert irgendwie nicht. Aber von der Grundsatzidee ist natürlich die Basis, so wie Sie es geschildert haben, ein Avatar, also sozusagen mein digitaler Zwilling, befindet sich in einer virtuellen Welt und interagiert da. Also so wie wir waren früher jetzt in irgendwelchen 3D-Filmen, haben eine Brille aufgesetzt und das Ganze kam uns irgendwie näher und auf einmal ist man dann in dieser Welt drin. Also sozusagen auch Ihre Frage des Eingangs. Und ich kann in dieser Welt anfangen zu interagieren. Da war das in der Tat so, dass man so einen eher ganzheitlichen Raum bei Second Life gesehen hat, ob das jetzt unterschiedliche Bars waren oder sonstiges. Und man konnte mit anderen Avataren interagieren. Rossdale selber hat aber dann gesagt, das funktioniert irgendwie nicht. Also selbst beim zweiten Anlauf, so rund um 2013. Und er hat dann gesagt, das funktioniert deswegen nicht, weil eigentlich die Menschen zu wenig Zeit in dieser virtuellen Welt verbringen wollen. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, ist das heute immer noch so? Und das müsste man eigentlich klar mit Nein beantworten, weil es einfach ganz viele unterschiedliche Bestrebungen gibt, wie zum Beispiel jetzt im Gaming-Umfeld oder so, wo ja nichts anderes erstmal grundsätzlich in einem abgeschlossenen Raum passiert, dass jemand als Avatar mit anderen weltweit irgendwo geartet interagiert. Und da fließen ja auch schon unterschiedliche Welten zusammen. Ich kann dann auf einmal Transaktionen in dieser Welt vornehmen. Also ich kann dann irgendwelche Schutzschilder, Waffen und so weiter dann kaufen, um die dann zu nutzen in den unterschiedlichen Spielen. Und ich glaube, da ist der Knackpunkt und der Unterschied eigentlich. Warum könnte jetzt diese neue Idee des Metaverses, was es ja eigentlich nicht gibt, sondern es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Metaverses, die irgendwie geartet miteinander interagieren. Aber diese transaktionale Situation, die jetzt stattfindet, ich kann etwas kaufen, ich kann in dieser Welt Geld verdienen, führt natürlich dazu, dass ich nicht einfach nur die Freizeit da drin verbringe, sondern in der Tat kann das ökonomisch interessant sein. Und ich glaube, das kann schon ein Kippschalter sein, dass das Thema Metaverse völlig anders jetzt als das Thema Second Life funktioniert, weil ich kann in dem Moment Geld verdienen, ausgeben. Das sind so Dinge, die wir ja auch gesehen haben in den letzten Jahren rund um Social Media. Das ist ja ein weiterer Einfluss, den wir da haben. Influencer, Leute, die wir uns nicht vorstellen konnten vor 10 Jahren, dass die auf einmal 20 Millionen im Jahr verdienen. Und das ist ja nichts anderes, als diese ganze Welt zusammenzuführen. Und derjenige steht dann da nicht mehr physisch vor der Kamera und stellt ihm irgendwas vor, sondern sie sind dann irgendwie geartet als Avatare da und erzählen sich irgendwas. Und das kaufen ist dann unter Umständen virtuell. Und dann ist die Frage, und das ist, glaube ich, interessant für uns, wird aus dem Virtuellen was Physisches oder bleibt das Virtuelle virtuell und ist ein sogenanntes NFT? Ne, wo ich dann in dem Moment sage, ich besitze ein digitales Produkt und mit diesem digitalen Produkt mache ich etwas. Oder wird aus dem virtuellen Kauf dann etwas Physisches, was ich in meinem realen Leben dann nutze. Und das ist so ein bisschen so dieses Schwimmende zwischen, was ist eigentlich das fully-fledged Metaverse, von dem viele in so einer Zielbildstruktur sprechen, versus wo befinde ich mich eigentlich aktuell in dieser Zusammenführung aus virtueller und realer Welt.
Fully-fledged, ein
Ja, sorry.
nee, super Begriff, finde ich. Wenn man es auf den Punkt bringt, geht es eigentlich darum, Geld zu verdienen. Es geht ja bei Facebook Metaversum eigentlich nur um eins, Geld zu verdienen. Das ist der einzige Zweck, dass Facebook bei jeder Transaktion im Prinzip mitverdient. Das ist eigentlich mal die Grundidee. Und dann ist die Frage, kann die Industrie, wer das auch immer ist, der große Schuhhersteller, der meine Turnschuhe herstellt, mir vielleicht den echten Turnschuh liefern, aber ich habe dann für meinen Avatar auch diese Turnschuhe an und kann die das quasi überall mitnehmen. Also sie sagten ja von bei Second Life, also man hat sich Schutzschilde gekauft oder Goldbarren und die waren ja dann quasi in diesem Spiel, in diesem Universum gefangen. Und beim Metaversum ist die Idee, dass ich quasi überall hingehen kann, mit meinen Turnschuhen, mit meiner Identität und dann gehe ich her und kaufe mir eine Reise bei TUI oder kaufe mir dann vielleicht auch das neue Auto.
Genau, und kaufen wir dann unter Umständen auch das neue Auto. Und dann sind wir ja so ein bisschen in der aktuellen Zeit, ne? Also wo ich dann mich frage, was macht denn jetzt eigentlich Metaverse oder wie auch immer man das nennen möchte, in aktuellen Kaufprozessen? Und ich stimme Ihnen vollkommen zu. In allererster Linie geht es natürlich ums Geld. Und das, was ich eben gemeint habe, dass ich damit beschäftigt bin, digitale Zwillinge zu etablieren, das gilt natürlich auch genauso für die Automobilindustrie. Also wenn man sich dann vorstellt, dass der Händler, zu dem ich normalerweise hingehe und schaue mir die Fahrzeuge an, auf einmal digital da steht und ich bin dann in der Lage, in einem 3D-Raum mir die unterschiedlichen Fahrzeuge anzuschauen, ich kann mir die Fahrzeugfunktionen anschauen, dann ist es natürlich das, was ich fast auch beim Händler erlebe, bis auf den Umstand, dass ich etwas nicht riechen oder auch anfassen kann. Also Haptik ist natürlich ein Thema, was ich dann in dem Moment noch nicht dann in so einem digitalen Zwilling erreichen kann.
Aber
Aber ich kann mich.
ich könnte es ja fast sogar besser erleben, wenn ich einen
Ja.
super digitalen Eintritt habe in mein Auto, dann kann ich vielleicht sogar noch durch den Motor fliegen und mir da was anschauen. Oder ich stelle mir einfach mein Auto dann vor in einer anderen Umgebung. Wie sieht es nicht nur in meiner Garage aus, sondern wenn ich mit diesem Auto dann am Ende auch noch durch Italien fahre oder durch meinen Lieblingsort, wo ich hinfahren möchte.
Absolut. Also es gibt da wahnsinnig viele Möglichkeiten, die dazukommen, aber es gibt eben auch bestimmte Dinge, die dann eben nicht mehr verfügbar sind. Ne? Das, was ich gerade gesagt habe, dass ich es nicht riechen oder anfassen kann. Aber das ist vielleicht auch für viele Menschen gar nicht so wichtig. Und es ist dann in der Tat etwas, wo man dann sagt, dieses Kauferlebnis wird dadurch viel, viel intensiver. Ne? Also alles das, was wir so unter Customer Experience verstehen, kriegt dadurch natürlich nochmal einen neuen Hub. Also da kann mir dann jemand die Fahrzeugfunktionen viel, viel intensiver und immer wieder erklären. Das muss gar nicht der Händler machen, sondern das kann vielleicht auch ein anderer Kunde machen in irgendeiner Community, der das Fahrzeug schon besitzt. Also da gibt es ganz, ganz viele neue Möglichkeiten. Wo am Ende aber nichts anderes passieren soll, als dass die Transaktion, die da stattfinden soll, die Wahrscheinlichkeit wird dadurch erhöht. Ne? Und je besser dieses Gefühl ist, was mir dann virtuell vermittelt wird, desto größer ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende kaufe. Und dann reden wir ja immer noch darüber. Und dann habe ich aber irgendwann dieses physische Fahrzeug. Ne? Das nutze ich dann in meinem realen Leben. Und die Frage ist dann genau das, was Sie eben gesagt haben, Herr Heinrich. Habe ich dann aber auch noch einen digitalen Zwilling dieses Fahrzeugs, vielleicht auch in einer limitierten Form. Und was mache ich denn mit diesem Fahrzeug dann in der virtuellen Welt? Nutze ich das dann in zum Beispiel Grand Theft Spielen oder GT Spielen und dann sehen andere, dass ich dieses Fahrzeug habe in Realitas, in der virtuellen Welt. Und das wiederum gibt mir dann auch einen gewissen Effekt, ne? Wo ihr alle irgendwie daran interessiert sind, nach Hause
Dieser
kann ich
Wow-Effekt
digital.
oder vielleicht auch Angebeffekt. Also in Wahrheit fahre ich vielleicht einen Fiat Panda und wenn ich mich jetzt mit Ihnen virtuell treffen würde im Metaverse für ein Interview, würde ich dann mit meinem BMW 7er vorfahren natürlich, mit meinem Avatar.
Absolut, absolut. Und das ist ja ehrlich gesagt das, was ja schon die ganze Zeit in Social Media passiert. Also jeder ist ja damit beschäftigt, sich in einer gewissen Art und Weise in einem besseren Bild darzustellen, was ja auch algorithmisch nachgewiesen ist, dass es bei Facebook ja eigentlich 75% Millionäre geben müsste, wenn man mal die Bilder von Urlauben und sonstigen Situationen auswertet. Und nichts anderes würde ja dann in einer solchen virtuellen Welt in der Tat passieren. Also als Beispiel, wer von uns kann jetzt schon behaupten, dass er mal mit dem Privatjet geflogen ist? Da ist ja nun eine relativ kostspielige Angelegenheit. Was, wenn ich das möglicherweise für 200 Euro mal in der virtuellen Welt nachstellen kann? Dann gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele, die, wie Sie sagen, mit einem Privatjet anreisen, virtuell oder auch mit einem BMW 7er und können sich das privat eigentlich gar nicht leisten. Das sind schon Überlegungen, die fast komisch anmuten, aber glaube ich in einer gewissen Art und Weise, so wie im Moment dastehen, auch menschlich sind.
Ja, aber ich verbrauche ja echtes Geld für virtuelle Sachen und ich kann ja dann auch Grundstücke kaufen und muss dann der Autohändler bei Facebook ein Grundstück kaufen, wo dann ein Autohaus draufsteht, nur dann darf er seine Autos ausstellen. Das sind so Szenarien, wo man noch gar nicht weiß, wie das funktionieren wird. Also wollen Sie wirklich Ihren Autohändlern raten oder Ihrer Branche, geh dort hinein? Ist das nicht ein Machtkampf? Weil das Verrückte ist ja, würde jetzt. Ich weiß nicht, sind Sie verheiratet, haben Sie Kinder, aber würde jetzt einmal Ihr 14-jähriger Sohn gefragt werden, was wollen Sie mal werden? Und er würde sagen, ich will Influencer werden. Früher hat man gesagt, spinnst du, lern doch was Gescheites. Und jetzt würde man sagen, Moment, der verdient ja 100.000 Euro im Monat vielleicht. Also die Welt dreht sich, sie ist verrückt. Müssen Autohändler, müssen die Branchen, müssen da alle rein oder nur die großen BMWs dieser Welt?
Ich glaube, das gilt jetzt für die Automobilbranche und auch für Kinder und für alle, die jetzt in diesem ganzen Kontext unterwegs sind, gemeinsam. Erstmal muss ich mich mit der Sache beschäftigen. Also das ist zumindest mal das, was ich im Moment sehe, was die wenigsten tun, intensiv. Sondern das ist mal wieder so ein Thema wie auch beim Thema Blockchain oder auch jetzt in dem Fall Metaverse oder was auch immer. Es sind erstmal Themen, wo man das Gefühl hat, da muss ich rein, weil diese unterschiedlichen Themen sich natürlich auch auf den Kapitalwert des Unternehmens auswirken, entweder positiv, wenn ich es tue, oder negativ, wenn ich es nicht tue, und man dann deswegen erstmal das Gefühl hat, ich muss da rein. Dann muss ich mir aber im zweiten Schritt erstmal überlegen, wenn ich das mal ein bisschen besser verstanden habe, wie kann ich denn eigentlich mein eigenes Geschäftsmodell, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob ich jetzt Automobilhersteller oder Händler und so weiter bin, erweitern? Welche Vorteile hat das Ganze eigentlich für mich? Und dann ergeben sich automatisch auch bestimmte Dinge, die ich mal ausprobieren muss, um dann wirklich auch zu sehen, was für ein Teil bin ich dann in diesem Metaverse, wenn wir die ganze Zeit schon so darüber reden. Meine Empfehlung ist natürlich, dass ich mich auf der Automobilseite, egal welcher Player ich jetzt in der Automobilindustrie bin, ich muss mich damit beschäftigen, weil ich nicht nur darüber rede, ob ich möglicherweise mehr Umsatz machen kann, sondern ich rede auch darüber, ob ich möglicherweise Kosten sparen kann. Es gibt ja Automobilhersteller, die in den unterschiedlichsten Stellen an diesen Themenbereichen arbeiten, und ich kann genauso einen digitalen Zwilling meiner Produktionsstraße oder meines Produktionswerkes machen. Ich kann dann weltweit an dem gleichen Thema arbeiten, was ich normalerweise physisch machen würde, was deutliche Kostenvorteile bringen kann. Ich kann, so wie wir eben besprochen haben, auf der Verkaufsseite sehr, sehr viele Punkte digital machen. Das hat sie uns eben angedeutet. Ein Testdrive. Ich bin in der Lage, eine Testfahrt einfach virtuell zu machen. Ja, das bringt mir Kostenvorteile in dem Moment als Hersteller, und möglicherweise bringt es mir dann viel, viel mehr Erfahrungen und Gefühle, wenn ich durch Italien damit fahre, als Kunde. Also da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Anwendungen, die durchaus Sinn machen können. Immer vor dem Hintergrund, ich spare Kosten oder aber es kommt zu Umsetzen. Das muss ich mir sehr genau überlegen, weil das Ganze zu realisieren ist natürlich extrem kostspielig. Sowohl auf der Seite derjenigen, die es dann umsetzen müssen. Die wachsen nämlich übrigens nicht auf den Bäumen. Wir haben im Moment eh schon auf der Digitalisierungsseite zu wenige Leute, die das eigentlich realisieren können. Genauso ist es aber auf der technischen Seite extrem kostspielig und sehr schwierig, auch Kooperationspartner für das Ganze zu finden. Deswegen muss ich mir sehr genau überlegen, welchen Punkt ich denn eigentlich in dem Fall machen will, um am Ende nicht viel mehr Geld zu verlieren, als es mir am Ende bringt.
Aber die Branche ist im Zugzwang quasi und sie muss sich damit beschäftigen. Sind die OEMs vielleicht nicht sogar schon zu spät dran?
Also wenn Sie da mal so durch die Branche durchgehen, dann sehen Sie schon sehr viele Initiativen. Also es gibt schon viele einzelne Player, mit denen ich spreche, die noch sehr desorientiert sind, aber es gibt auch viele, die schon Taskforces ins Leben gerufen haben, um sich wirklich mit diesem Thema erstmal zu beschäftigen. Und das ist das, was ich eben meinte. Das ist das Allentscheidende, erstmal vom Grundsatz zu verstehen, was das ist und welche Rolle ich mit meinem Geschäftsmodell in dieser ganzen Konstruktion spielen kann. Und da sind einige schon relativ weit und sind auch offen, bestimmte Dinge einfach mal auszuprobieren. Das ist ein bisschen untypisch für die Branche, weil man grundsätzlich sich bis zum kleinsten Müh, das ist so ein Fahrzeug angelehnt, alles erstmal überlegt und es dann ausrollt. Und man merkt jetzt aber eine gewisse Offenheit, auch bestimmte Dinge mal auszuprobieren. Die sind entweder geprägt dadurch, dass ich es machen muss, weil es die anderen machen. Aber vielfach habe ich auch schon festgestellt, dass es unsere Kunden tun, weil sie glauben, dass sie einen bestimmten Part in dem ganzen Spiel spielen können und weil es entscheidend ist für die Zukunft. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass die Industrie anderen Industrien hinterherhinkt, sondern in der Tat schon recht experimentierfreudig ist, schon alleine vor dem Hintergrund der Angst, am Kapitalmarkt nicht entsprechend performen zu können.
Das ist ein spannender Punkt. Und nachdem wir jetzt bei Börsenradio sind, das heißt, ich brauche beweisbare Projekte mit Metaverse, damit ich am Kapitalmarkt noch ernst genommen werde?
Formulieren wir es so: Unternehmen, die sich gar nicht mit dem Thema beschäftigen würden, die würden möglicherweise dann in einer Darstellung von Analysten nicht unbedingt positiv abschneiden. Und das hat vielfach auch was damit zu tun, dass eben an unterschiedlichen Stellen auf so hohen Ebenen diskutiert wird, wo man immer diese Frage stellt: Beschäftigen die sich mit dem Thema ja oder nein? Und wenn man dann diese Frage mit nein beantworten würde oder unzureichend, dann unabhängig von dem Potenzial würde man erstmal sagen, dass das nicht zukunftsweisend für dieses Unternehmen ist. Das ist immer meines Erachtens nach ein Problem in der heutigen Zeit, dass man grundsätzlich erstmal am Börsenwert eine Veränderung feststellt, ohne sich genau damit zu beschäftigen, ob das gut oder schlecht ist, dass jemand sich in einem gewissen Umfeld positioniert. Und in der Tat ist es alleine schon deswegen gegeben, grundsätzlich erstmal zu sagen, dass ich mich damit beschäftige. Das ist erstmal so die obere Flughöhe. Aber darunter muss man ja immer irgendwie geartet auch performen. Wenn ich jetzt am Ende sage, ich habe mich mit Metaverse beschäftigt, stecke das Geld in drei völlig unterschiedliche Projekte, die nicht zu Geld führen, dann ist es natürlich nach einer gewissen Zeit auch wiederum negativ am Kapitalmarkt. Deswegen ist es genauso, wie Sie sagen: Beschäftige dich damit, schaue, wie es dann entsprechend um dein Geschäftsmodell bestellt ist. Wie kann ich mein Geschäftsmodell durch Metaverse verbessern in der Theorie? Das muss ich praktisch beweisen. Und am Ende ist es dann wie bei allen anderen Produkten auch: Ich kann eine Geschichte erzählen, aber am Ende muss ich es natürlich auch delivern. Und das ist beim Metaverse genau das Gleiche. Aber Grundsatzregel ist, sich gar nicht damit zu beschäftigen und zu glauben, dass es einen positiven Effekt hat am Kapitalmarkt, ist wahrscheinlich eine Mehr.
Jetzt ist ja alles ESG-konform. Firmen wollen nicht nur, sondern müssen auch Nachhaltigkeitsberichte machen. Es gibt auch den Green Deal. Ja, ist denn das Metaversum nachhaltig? Man verbraucht ja extrem viel Strom. Es müssen ja, also allein das Internet alleine verbraucht ja schon so viel Strom wie Spanien als Land zusammen.
In der Tat, also das kann man ja ausrechnen, was alleine eine Google-Anfrage für CO2-Emissionen mit sich bringt. Alleine durch die Kühlung der unterschiedlichen Serverfarmen, die natürlich ins Unermessliche steigen. Auf der anderen Seite haben Sie dann natürlich auch wiederum Effekte, die dagegen spielen, ne? Wenn Sie jetzt sagen, wir beiden fahren jetzt nicht nach Florenz und gehen in die Uffizien, sondern wir schauen uns das Ganze jetzt irgendwie geartet im Metaverse an, dann fallen natürlich auch viele CO2-Emissionen wiederum raus. Also wir fahren nicht dahin oder wir fliegen nicht dahin. Deswegen gibt es natürlich auch schon Effekte, die man dann dagegen rechnen müsste. Ja, also wenn Sie jetzt nur sehen, es ist eine Parallelwelt und vom Grundsatz her schauen wir uns die Uffizien im Metaverse an und fahren gleichzeitig auch noch hin, dann habe ich natürlich in der Tat ein grundsätzlich negative CO2-Bilanz. Aber ich kann da jetzt nicht ermessen, was vom Grundsatz an CO2-Emissionen eingespart wird durch Metaverse, weil ich bestimmte Aktivitäten nicht mache, und die CO2-Emissionen, die dazukommen durch entsprechende Kühlung der Serverfarm etc. Und was heißt das in der Balance? Ich weiß gar nicht, ob das im Moment überhaupt einer kann, aber ich bin nicht in der Lage zu sagen, ob das sich jetzt in allererster Linie positiv oder negativ auswirkt.
Da ziehen wir ein Fazit zum Abschluss. Haben Sie vielleicht für uns noch ein Projekt, was schon wirklich läuft bei einem großen Autohersteller oder bei einem Vorlieferanten? Und ja, ziehen wir ein Fazit dazu, Ihr persönliches und das für die Branche?
Also ja, es gibt diese unterschiedlichen Projekte, ohne Namen zu nennen. Alle die Beispiele, die ich heute genannt habe, waren nicht ausgedacht, sondern sind in der Tat reale Beispiele. Also sowohl die Abbildung einer Fabrik in Form von einem digitalen Zwilling, genauso auch unterschiedliche Punkte entlang der sogenannten Customer Journey, also wirklich die Testfahrt virtuell erleben zu können, das Fahrzeug virtuell erleben zu können, Fahrzeugfunktionen virtuell erleben zu können. Das alles sind Projekte, die auch in der Automobilindustrie gestartet sind und auch nicht nur von einzelnen Herstellern, sondern in der Tat von sehr vielen unterschiedlichen Herstellern, nicht nur im Premium- oder Luxussegment, sondern genauso auch im Volumensegment, weil man sich natürlich auch vielfach Kosteneinsparungen davon erhofft. Also von daher ist es das real, was jetzt gerade passiert. Mein persönliches Fazit ist, dass ich alles grundsätzlich erstmal gut finde, was mir ein Produkt näher bringt, wo ich mehr Gefühl habe in einem Kaufprozess, wo mir die virtuelle Welt als Ergänzung der realen Welt dient, um mich besser zu informieren um irgendwie besser dieses Produkt zu fühlen, das, worüber wir gesprochen haben, mir selber vorzustellen, dass ich, und das sehen Sie ja zum Beispiel bei der Gucci-Tasche, Dionysos oder wie die heißt, die jetzt in der virtuellen Auktion mehr Geld eingebracht hat als im physischen realen Leben, mir dann vorzustellen, ich sei ein Avatar und würde das Gleiche irgendwie geartet machen wollen in der virtuellen Welt wie in der realen, ist ehrlich gesagt nicht mein Ding. Ich rieche gern, ich esse gern, ich habe gerne Nähe zu Menschen und das würde mir sehr stark verloren gehen. Deswegen kann ich erstmal mit dem Grundsätzlichen, mit der Evolutionsstufe kann ich nichts anfangen, mit der, wo wir jetzt im Moment unterwegs sind, sehr wohl. Wenngleich ich aber der Meinung bin, dass sehr, sehr viele andere Menschen, die unzufrieden sind im eigenen Leben, sich durchaus vorstellen können, das Ganze virtuell aufzuwerten. Deswegen habe ich da, um ganz ehrlich zu sein, persönlich ein bisschen Sorge vor der Entwicklung.
Herr Burkhardt, danke Ihnen.
Danke Ihnen auch, Herr Heinrich.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.